Ich darf euch begrüßen zu dieser Bibelstunde und wir gehen jetzt weiter in der Apostelgeschichte. Und die Frage ist, wer gehört zur Elite? Wer darf dazugehören? Wer sind die Guten in dieser ganzen Nummer und in dieser Welt? Und die meisten von uns, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, meistens halten wir uns ja schon für einigermaßen gut. Keiner steht ja auf und denkt, heute bin ich richtig böse und richtig schlecht, sondern wir stehen auf und versuchen gut zu sein. Und wir Menschen haben so ein kleines Problem, und zwar, es gibt eine Statistik, man hat eine Umfrage gemacht oder eine Studie und hat die Leute so gefragt, für wie klug sie sich halten. Und die meisten Menschen halten sich für klüger als den Durchschnitt. Und das funktioniert nicht, weil, also die meisten Menschen sollten so klug sein wie der Durchschnitt, weil dann, das bedeutet ja der Durchschnitt, weil das sind die meisten Menschen, die so klug sind. Aber, und wenn ihr das versteht, dann seid ihr vielleicht über dem Durchschnitt. Und ihr lacht alle, also seid ihr alle überdurchschnittlich. Wir haben uns hier alle getroffen. Ich will jetzt hier keinem irgendwas absprechen, aber meistens halten wir schon, ja, nicht wenig von uns. Das ist jetzt bei Klugheit vielleicht nicht ganz so schlimm. Ein Lehrer hat mal, ich kann mich erinnern, der hat das gesagt, er hat gesagt, es gibt nichts auf dieser Welt, was so gut und so gerecht verteilt ist wie der Verstand, weil jeder glaubt, er hat genug davon. Also, wenn wir aber das mal so ein bisschen auf unser geistliches Leben wenden, dann ist das so, wenn wir zum Beispiel ins Gefängnis gehen und dort mit den Leuten reden, dann gibt es im Gefängnis eine Rangordnung. Wir, die wir nicht im Gefängnis sind, wir glauben, dass wir besser sind als die, die dort im Gefängnis sitzen. Aber wisst ihr, die dort im Gefängnis sitzen, die machen ja genau das Gleiche. Die nur was geklaut haben, die halten sich natürlich für besser als die, die jemanden ermordet haben. Und die jemanden ermordet haben, die sagen, ja, aber ich bin ja besser als zum Beispiel solche Kinderschänder oder sowas. Die sind wirklich der Abschaum, aber ich habe ja nur jemanden ermordet. Und so machen wir uns alle, drehen wir uns das alle so ein bisschen so, wie es uns gefällt, und wir vergleichen uns mit anderen. Und das ist eigentlich, also wir machen uns das da immer sehr leicht. Wir nehmen immer da das, worin wir gut sind, und vergleichen das mit dem, worin die anderen viel, viel schlechter sind als wir, und dann können wir uns richtig gut fühlen. Und heute soll's so ein bisschen, oder heute geht's in dem Text, den wir haben, so ein bisschen auch um die Frage, wer gehört denn zur Elite? Wer ist denn besser als die anderen? Bin ich besser als die anderen? Aber bevor wir da einsteigen, müssen wir uns nochmal so einen kurzen Überblick verschaffen. Wir haben das letztes Mal schon angefangen. Wir sind auf der Missionsreise vom Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus, der kam nach Pisidien, Antiochia in Pisidien. Das liegt in der heutigen Türkei und man kann heute dorthin fahren. Also ich bin tatsächlich nicht hingefahren, ich bin nur so mit Google dahin. Und das hier ist tatsächlich eine Straße aus dem antiken Antiochia. Wir können auch noch weiter schauen. Hier gibt es noch ein Bild, das sind die Reste von einem Nymphäum. Ich habe das auch googeln müssen, was das bedeutet. Und ich habe keinen besseren Namen dafür gefunden, sonst hätte ich den genommen. Aber ein Nymphäum, das war so eine Art Stadtzentrum, wo zum Beispiel hier sehen wir das, da sind aus Stein so im Halbkreis angeordnet solche Sitzbänke. Und man hatte dort dann meistens versucht, es schattig zu machen. Wenn man eine große, reiche Stadt hatte, dann haben die dann sogar das in mehreren Stockwerken gemacht, haben dann Brunnenanlagen und sowas gehabt. Und das war so ein bisschen das Zentrum der Stadt oder wie so eine Art Stadtpark, wo die Menschen sich treffen konnten. Es war beschattet, damit man auch am Tag sich treffen konnte und dort Schutz vor der Sonne finden konnte und einfach Gemeinschaft haben konnte mit anderen Menschen. Was ich interessant finde ist, oder was mich so fasziniert, ist, dass wenn wir heute dorthin fliegen würden und dann dorthin gehen, dann ist das der Ort, wo die Geschichte stattgefunden hat, die wir heute lesen werden. Das, was wir heute lesen, das hat da stattgefunden. Diese Steine haben den Apostel Paulus gehört, wie der geredet hat. Und wie die Leute, die saßen da vielleicht oben auf diesen Steinen und haben zugehört, weil das Nymphäum, das war vielleicht der Ort, wo die sich dann getroffen haben, als die in der Synagoge nicht mehr willkommen waren. Lukas berichtet uns von dieser Missionsreise, die damals stattgefunden hat, die damals im Römischen Reich stattgefunden hat. Und er berichtet uns ganz bewusst oder ganz, ganz ausgewählt von verschiedenen Ereignissen, die auf dieser Missionsreise stattgefunden haben. Wenn wir auf der Karte schauen, die Missionsreise, das war die erste Missionsreise und das war so ein bisschen die kleinste, wenn man so will. Also so ein kleiner Kreis, ein paar Stationen und dann einfach wieder die gleichen Stationen ungefähr wieder zurück. Und das war die erste Missionsreise. Und wenn wir die erste Missionsreise anschauen und das, was uns Lukas davon berichtet, dann hat Lukas sich ganz genau überlegt, was er uns davon berichtet. Er schreibt uns nur drei Stationen so wirklich ausführlich. Und wenn wir so einen Schritt zurücktreten und diese beiden Kapitel anschauen und die drei Stationen, die er beschreibt, dann sehen wir ein Muster. Also wir schauen uns das mal an. So, wenn wir genauer rangehen an die Karte, dann haben wir die erste Station, das ist auf Zypern. Auf Zypern findet ein Führungswechsel statt. Losgezogen sind sie, da ist Barnabas der Anführer. Und auf Zypern ändert sich das und der Apostel Paulus übernimmt die Führungsrolle. Und er wird hier zum ersten Mal der Apostel Paulus genannt und ab hier wird er nur noch so genannt. Und dann geht's erst richtig los. Die zweite Station, obwohl das viel ist und obwohl das wahrscheinlich ein paar Wochen gedauert hat, bis sie dort angekommen sind, ist Antiochia. Dazwischen wird uns gar nicht so viel berichtet, nur so ein paar Nebensätzen, dass sie dort hoch bis nach Antiochia gekommen sind und was ihnen dort begegnet, ist Hass. Das werden wir heute sehen, wie das ihnen begegnet. Und der Hass wird so schlimm, dass sie abhauen müssen. Sie müssen fliehen und sie fliehen dann weiter nach Ikonium. Und dort in Ikonium, da begegnet ihnen das Gleiche wieder, aber das eskaliert so ein bisschen. Also wenn wir uns das in Antiochia anschauen, dann ist es einfach Hass, der ihnen da entgegenschlägt. Und in Ikonium wird das schon ein bisschen extremer. Da gibt es dann schon Anschlagspläne. Also Pläne, den Apostel Paulus irgendwie zu töten. Weil diese Pläne so konkret werden, flieht er weiter nach Lystra. Und in Lystra, da soll er ermordet worden und die machen das dann auch. Also die ermorden ihn wirklich, wir können das jetzt so nicht sagen. Also sie töten ihn oder versuchen ihn zu töten und als sie glauben, dass er jetzt endlich tot ist, zerren sie seine Leiche vor die Stadt heraus und werfen ihn dorthin, wo man den Müll entsorgt und lassen ihn da liegen, weil sie glauben, dass er tot ist. Also das ist eindeutig eine Eskalation, die Lukas uns hier beschreibt. Und dann geht es nach Derbe, aber in Derbe wird uns gar nicht mehr viel gesagt. Also da gibt es dann gar nicht so etwas Besonderes, was da passiert, was Lukas uns erzählt, obwohl da bestimmt auch viele Sachen passiert sind. Aber und dann beschreibt Lukas einfach nur, dass sie wieder zurückgegangen sind durch diese ganzen Städte, die Leute alle ermutigt haben, die ganzen Gemeinden, die sie da gegründet haben. Und danach gehen sie wieder nach Hause, nach Antiochia. Wir sehen also, wenn wir die erste Missionsreise verstehen wollen, dann müssen wir uns, wenn wir das verstehen wollen, so wie Lukas uns das erklären will, dann reichen uns eigentlich diese ersten vier Stationen. Dann verstehen wir, warum Lukas uns das aufgeschrieben hat, warum Gott Lukas das aufschreiben hat lassen. Und wenn wir das anschauen, was all diese Stellen verbindet, sehen wir mal ab von dem Führungswechsel ganz am Anfang, dann sehen wir, dass es sozusagen eine Steigerung der Feindschaft ist. Am Anfang einfach Hass, dann Anschlagspläne und dann am Ende versuchen sie ihn wirklich tatsächlich zu ermorden und schaffen es quasi. Also das ist das, um was es geht. Das ist das, was wir aus der ersten Missionsreise eigentlich mitnehmen sollen. Und ich finde das ein bisschen erstaunlich, weil ich hätte gedacht, es sollte vielleicht irgendwie positiver sein. Aber das ist tatsächlich das, was Lukas hier uns aufbaut als großes Bild, wenn wir einen Schritt zurückgehen. Gleichzeitig ist es aber doch so, dass es auch viel Freude gibt. Das ist jetzt hier in dem Zusammenhang nicht so ersichtlich, aber wenn wir genau reinschauen, dann sehen wir, dass es auch einen großen Anlass zur Freude gibt. Und das sehen wir heute in Antiochia. Und zwar begegnen wir dort Neugier, Neid, Freude und Feindschaft. Es beginnt heute beginnen wir im Vers 42 im Kapitel 13. Und lesen erstmal. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat weiter über diese Dinge zu reden. Wir erinnern uns, Paulus hat eine Predigt gehalten in der Synagoge und die Predigt war zugeschnitten auf Zuhörer, die sich in der Bibel gut auskannten. Zuhörer, die sich im Alten Testament gut auskannten, weil Paulus viele Beispiele aus dem Alten Testament nimmt. Eine Predigt, die vielleicht heute gar nicht so gut ankommen würde, weil viele Menschen das alles gar nicht so wissen, das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Aber Paulus hat die Predigt zugeschnitten auf seine Zuhörer. Und seine Zuhörer waren Leute in der Synagoge, Leute, die sich mit dem Alten Testament auskannten. Leute, die auf den Messias warteten, wie er angekündigt wurde im Alten Testament. Und deswegen baut er seine Predigt genauso auf. Er nimmt die Stellen aus dem Alten Testament und zeigt dann, wie Jesus genau der ist, der erwartet wurde. Als die Versammlung sich dann aufgelöst hatte, schlossen sich viele Menschen Paulus und Barnabas an. Juden und andere, die ebenso den Gott Israels verehrten. Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und ermahnten sie, sich auch weiterhin ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen. Und am nächsten Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Also, wie Paulus und Barnabas missioniert haben, war, wir lesen an anderer Stelle, es war ihre Gewohnheit, dass sie immer zuerst in die jüdische Synagoge in Antiochia gegangen sind. Und es war klar, warum. Warum gehen sie dorthin? Weil dort sind Menschen, die die Bibel kennen, die auf den Messias warten, die auf Jesus warten. Und wenn du jetzt kommst und sagst, Jesus ist gekommen, dann gehst du doch zuerst zu denen, die auf Jesus warten. Wir haben vorhin gesagt, die Botschaft von Paulus war zugeschnitten genau auf die. Und die Botschaft von Jesus, von dem Messias, die stößt auf offene Ohren. Also das, was Paulus dort sagt, die Menschen sind davon begeistert und da sind alle davon begeistert. Also in der Synagoge auch. Die Leute in der Synagoge sagen ja, hey, bitte kommt nächste Woche nochmal. Also die Zeit ist jetzt rum, wir können jetzt nicht mehr weiter, wir müssen jetzt auch nach Hause und so, aber kommt nächste Woche nochmal, wir wollen das hören. Der verheißene Messias, wir wollen davon hören. Und dann sind aber da auch noch andere Menschen, Menschen, die keine Juden sind, aber die sich zum Gott der Juden, zu der Synagoge halten. Wir wissen nicht, wie weit sie gegangen sind, um zur Synagoge dazuzugehören. Vielleicht haben sie einfach nur die Synagoge besucht, weil sie Nachbarn haben, die jüdischen Glaubens waren und denen ihr Gott sie beeindruckt hat. Aber jetzt fangen so ein paar Tage an, also diese ganze Woche jetzt, so stelle ich mir das vor. Hier steht, die Leute sind Paulus und Barnabas nachgegangen und vielleicht sind sie genau in dieses, ich habe vergessen, wie das heißt, dieses Ding da in der Stadtmitte da, sind sie vielleicht genau dorthin gegangen und haben sich dorthin gesetzt im Schatten an irgendeinem Brunnen und haben dann miteinander geredet und haben Paulus gefragt, Paulus, wie funktioniert das? Barnabas, erzählt uns mehr, wir wollen das wissen. Wir haben unser ganzes Leben danach gesucht und dann haben sie drüber geredet. Und die ganze Woche, Paulus und Barnabas haben sich getroffen mit ihnen, haben darüber gesprochen, haben sie gelehrt, ihnen die Dinge beigebracht. Und scheinbar sind vor allem die heidnischen Gottesfürchtigen ganz gierig darauf, mit Paulus und Barnabas zu sprechen. Und Lukas schreibt dann hier, Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und sie ermahnten sie, sich auch weiterhin ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen. Was soll uns das sagen? Also warum ist das so wichtig? Also was bedeuten diese Worte hier? Nun, das war offensichtlich die Botschaft, die Paulus und Barnabas gebracht haben. Sie haben gesagt, es gibt eine Gnade, und die ist für euch verfügbar. Diese Aussage, das, was wir hier lesen, macht uns zwei Dinge deutlich. Also die Heiden, die Leute, die suchen die Nähe Gottes. Und die sind bereit, ganz viel dafür zu tun. Große Opfer zu bringen, nur um dazu zu gehören. Um den Segen von diesem Gott zu gewinnen. Und das Zweite ist, Paulus und Barnabas bringen ihnen die Gnade Gottes. Die sagen zu ihnen, ihr dürft jetzt dazugehören, ohne dass ihr was tut. Gnade bedeutet ja, man bekommt etwas, ohne dass man was dafür geben muss. Ohne dass man bezahlen muss. Und Paulus und Barnabas sagen, wir bringen es euch. Das, wo ihr versucht habt zu gewinnen, wo ihr gelaufen seid und gekämpft habt dafür, das schenken wir euch. Keine zusätzlichen Rituale mehr. Ihr müsst nichts mehr ändern. Wenn ihr Griechen seid, dann dürft ihr Griechen bleiben. Es muss uns bewusst sein, was das für die damals bedeutet hat. Wenn sie, die Heiden, die Griechen, wenn sie in die Synagoge gehen wollten, dann wurden sie von den Juden als unrein betrachtet. Also die würden sich nicht mit denen zusammen auf eine Bank setzen, geschweige denn die zu Hause zum Essen einladen oder so. Das würden sie nicht machen. Sie würden auch nicht zu denen nach Hause gehen, weil das unreine Heiden sind. Es gab Möglichkeiten, dass diese Heiden sich anpassen konnten, aber das war nicht leicht. Also man musste sich erstmal beschneiden lassen. Das war eine OP, die man machen musste. Eine OP, die einen tagelang ausgenockt hat, wo man dann tagelang sozusagen krank war, wo es Komplikationen geben konnte. Also man konnte das konnte sich entzünden, man konnte damals sehr gut an sowas sterben. Wenn man das dann gemacht hat, sich beschneiden hat lassen, dann musste man so eine Art Proselytentaufe, hieß das, machen. Also man musste sich sozusagen öffentlich taufen lassen und sich sozusagen seinen heidnischen, griechischen Dreck abwaschen und sagen, ich will kein Grieche mehr sein, ich will jetzt Jude sein. Und das musste man tun. Und dann, wenn man dann Proselyt war und dann sich an alles gehalten hat, was im Gesetz Mose steht, so wie die Juden, dann erst konnte man von den Juden als nicht mehr unrein angesehen werden. Dann war man Proselyt, aber man war immer noch nicht vollwertig in den Augen der Juden. Wenigstens durfte man jetzt aber dabei sein. Man war aber immer eine Stufe niedriger. Du warst immer noch ein kleiner Habenichts, der dabei sein konnte, der unter dem Tisch sitzen konnte. Und wenn Brot krumm runterfallen, dann darfst du auch was davon haben. Aber dir hat es nicht gehört. Da gab es die Juden, denen gehörten die Verheißungen. Und dann gab es die gottesfürchtigen Heiden, die durften froh sein, wenn für sie was abgefallen ist. So war das Denken bei diesen Menschen. Und jetzt kommen Paulus und Barnabas daher und sagen, hey, ihr müsst nicht mehr unterm Tisch sitzen und euch von den Krümeln ernähren, sondern ihr, die Gnade kommt zu euch. Ihr bekommt alles geschenkt, was ihr euch früher so, wo ihr früher so dafür gekämpft habt, wo ihr alles euer Leben aufgegeben habt, um das zu bekommen, das bekommt ihr jetzt einfach so umsonst geschenkt. Natürlich waren sie neugierig, natürlich wollten sie das hören und es klingt so, als ob sie Paulus so und Barnabas so förmlich belagert haben. Und Paulus lehrt sie, Jesus ist zu euch gekommen. Ihr habt den Segen bekommen. Der Segen ist zu euch gekommen. Ihr müsst nicht mehr zum Segen gehen. Ihr müsst nicht mehr nach Jerusalem wandern, um dort den Segen zu bekommen, sondern der Segen ist zu euch gekommen. Ihr müsst nicht mehr jüdisch werden. Ihr müsst nicht mehr zum Volk Israel gehören. Du brauchst dich nicht mehr beschneiden, um an diesem ewigen Segen teilzuhaben. Und vielleicht waren da ein paar Leute, die kurz vor der Entscheidung standen, also die sich überlegt haben, komm, ich lass mich beschneiden, ich mache das alles, weil ich will auch diesen Segen haben vom Volk Israel. Und Paulus und Barnabas sagen, du brauchst nicht mehr. Du brauchst das alles nicht mehr leisten. Du bekommst es geschenkt. Die Gnade kommt zu dir in Jesus Christus. Und diese Botschaft ist in der Stadt eingeschlagen, scheinbar wie eine Bombe. Am nächsten Sabbat war die Synagoge voll. Das kommen nicht nur die Juden und nicht nur die Gottesfürchtigen, sondern die ganze Stadt. Also da steht fast die ganze Stadt kam zusammen. Die wollten das jetzt alle wissen. Die wollten das alle hören. Und eigentlich sollte man meinen, dass das eine frohe Botschaft ist, oder? Also es wäre doch schön, wenn alle Leute in die Gemeinde kommen, um zu hören, was Jesus zu sagen hat. Eigentlich sollte man sich freuen, aber es passiert etwas anderes. Und zwar die Neugier schlägt um in Neid. Und das sind dann die nächsten Verse, 45 bis 47. Als die Juden die vielen Menschen sahen, wurden sie eifersüchtig. Sie widersprachen dem, was Paulus sagte, und sie beschimpften ihn. Da erklärten Paulus und Barnabas ihn mutig und frei. Zuerst musste euch das Wort Gottes gesagt werden, weil ihr es aber abweist und das ewige Leben nicht empfangen wollt, wenden wir uns jetzt an andere Völker. Denn damit hat der Herr uns beauftragt. Er sagte, ich mache dich zum Licht für viele Völker, du sollst das Heil bis an das Ende der Welt bringen. Das ist so ein bisschen das Haar in der Suppe für die Juden. Die Botschaft klang eigentlich voll gut für sie. Also, als sie die beim ersten Sabbat gehört haben, haben sie sich richtig gefreut und haben gesagt, wir wollen das nochmal hören. Also, es klingt gut. Das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Und jetzt ist aber irgendwas passiert innerhalb von dieser Woche, so ein Haar in der Suppe, was sie gefunden haben, wo sie gesagt haben, nee, da können wir nicht mehr mitgehen. Die sind extrem unzufrieden damit, wie die Situation sich entwickelt. Hier steht, sie fangen an, Paulus zu widersprechen, ihn persönlich anzugreifen, ihn anzufeinden und zu beschimpfen. Wahrscheinlich können wir uns das so vorstellen, dass Paulus versucht hat, zu reden zu der Menge Und die haben dann dazwischen gerufen und ihn beleidigt oder ihm immer widersprochen und ihn einfach nicht ausreden lassen, ihn nicht mehr zu Wort kommen lassen. Das ging so weit, dass man gar nicht mehr vernünftig irgendwas machen konnte. Und Paulus steht dort vorne und versucht, sich Gehör zu verschaffen, aber das geht nicht. Und dann muss er sich von ihnen abwenden. Das, was hier steht. Zuerst musste euch das Wort gesagt werden. Aber jetzt wenden wir uns anderen zu. Wie kommt es dazu? Ich weiß nicht, wisst ihr, warum das dazu kommt? Was ist das Problem von den Juden? Warum klang das letzte Woche so schön? Und diese Woche ist es der größte Anstoß, den sie sich vorstellen können. Jetzt sind sie so sauer, dass sie den nicht mal ausreden lassen können. Was ist das Problem? Wisst ihr, Paulus hat nicht mehr exklusiv für die Juden gepredigt. Die Botschaft von Paulus, in dieser Botschaft waren sie nicht mehr die Elite. Sie waren nicht mehr das auserwählte Volk Gottes. Und das würden sie niemals akzeptieren. Die Botschaft der Gnade, die kam zu ihnen und das war schön, darüber haben sie sich gefreut. Aber die Botschaft der Gnade, die kam auch zu den Heiden, zu den Griechen. Und das konnten sie nicht akzeptieren. Als ob sie genauso die Hilfe brauchen wie diese Heiden. Als ob sie genauso erlösungsbedürftig sind wie die. Wir sind Abrahams Kinder, haben sie gedacht. Und diese Heiden und wir sollen jetzt gleich gerettet werden? Wir sind gleich niedrig, wir sind gleich sündig oder was? Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass das immer der Knackpunkt ist. Das ist immer der Punkt, wo alles umschlägt, wo die so wütend werden, dass sie es nicht mehr akzeptieren können. Später, wo Paulus verhaftet wird in Jerusalem, da verteidigt er sich vor den Menschen und erzählt ihnen. Also er stellt sich hin, der römische Hauptmann, der ihn verhaften lässt, lässt ihn vorne stehen vor den Menschen und reden. Und er redet zu den Menschen, die Menschen hören ihm zu und erzählt alles. Er erzählt, wie er Jesus begegnet ist, dass Jesus lebendig ist. Dass Jesus auferstanden ist. Und er erzählt davon, dass die Jesus getötet haben. Und all das, und das stört die Leute nicht. Die hören ihm zu. Bis zu dem einen Punkt, an dem er sagt, und von diesem Jesus erzähle ich in der ganzen Welt. Und ich erzähle den Heiden davon. Weil für die ist er gekommen. Und da steht dann, und das konnten sie nicht ertragen. Da erhebt sich ein Geschrei und da wollen sie ihn umbringen. Da werden sie wütend und flippen voll aus. Und das ist das Problem, was sie haben. Sie können mit Jesus leben. Die Botschaft von Jesus ist nicht ihr Problem. Die Botschaft von Jesus ist schön. Das macht sie neugierig. Da wollen sie mehr wissen. Aber ihr Status, den wollen sie nicht verlieren. Ihren Zugang, dass sie den gleichen Zugang haben sollten wie diese dreckigen Sünder, das ist inakzeptabel und dagegen werden sie bis auf den Tod kämpfen. Sie sind nicht neidisch, wenn wir das hier oben lesen, sie wurden eifersüchtig. Sie werden nicht eifersüchtig, weil so viele Leute Paulus zuhören, damit können sie leben. Sie werden eifersüchtig, weil andere genau das Gleiche bekommen wie sie. Wir können es das... Ich kenne da so ein Beispiel, einfach, dass wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können. Schaut mal, stellt euch vor, euer Chef kommt zu euch und sagt, hey, kannst du mal kurz in mein Büro kommen? Ich muss mit dir was besprechen. Und dann kommst du in sein Büro und dann sagt er, hey, ich habe gemerkt, du bist ein guter Arbeiter und ich finde es echt gut, wie du das machst. Und deswegen möchte ich dir 500 Euro zusätzlich einfach so auf die nächste Gehaltsabrechnung geben. Das wäre doch schön, oder? Würden wir uns freuen. Dann gehst du raus und freust dich voll. Und dann erzählst du deinen anderen Kollegen, hey, der Chef hat mir gerade einfach so 500 Euro als Bonus gegeben. Und die anderen sagen, ja, voll cool, uns auch. Und auf einmal ist diese ganze Freude weg, die da vorher da war. Warum ist diese Freude weg? Weil wir gedacht haben, das wäre nur für uns. Nur wir wären so besonders. Und wenn wir dann merken, dass alle anderen auch so besonders sind wie wir oder dass wir gar nicht so besonders sind, wie wir gedacht haben, dann haben wir ein riesiges Problem, dann sind wir eifersüchtig. Nun, das ist vielleicht ein bisschen kindisch, obwohl wir das tatsächlich so machen, oder? Wir kennen ja das Gefühl, deswegen grinst ihr ja. Aber das ist das, was die Juden hier fühlen. Sie haben ihr Leben lang, haben sie sich bemüht, besser zu sein als die anderen. Sie haben sich geplagt, denen ihre Gesetze, an die sie sich halten mussten, das war schrecklich, was die alles machen mussten. Das haben sie ihr Leben lang gemacht. Und jetzt stehen sie hier und alle kriegen das gleiche Geschenk, oder was? Ich habe mich bemüht, mein Leben lang, der hat gar nichts gemacht. Und wir kriegen das Gleiche? Wir stehen gleich vor Gott da? Das kann nicht sein. Das ist ungerecht. Und wir können das doch verstehen, dass sie das Gefühl haben, dass das ungerecht ist. Das ist nämlich ungerecht. Gnade ist ungerecht. Wir bekommen das, was wir nicht verdienen. Das ist ungerecht. Gnade ist immer ungerecht. Sie achten eifersüchtig darauf, dass ihre Privilegien nicht einfach so für jeden dahergelaufenen geöffnet werden. Sie haben Perlen ihr Leben lang angespart und diese Perlen sollen jetzt vor die Säue geworfen werden? Sie sind eifersüchtig, dass die Heiden genau so von Jesus gerettet werden wie sie. Genau gleich. Schrecklich. Wenn der Retter Jesus kommt und er macht den Menschen ein Angebot der Rettung, aber die Menschen finden ein Haar in der Suppe. Irgendwas passt dem Menschen dann nicht. Ich weiß nicht, heute sieht es vielleicht dann anders aus. Heute sagen die Menschen dann, hey, ich habe mit diesen Christen zu tun gehabt und die sind auch nicht besser als ich. Das ist genau das gleiche Argument. Das ist das Argument, das die Juden damals haben, vielleicht von einer bisschen anderen Seite. Ich bin ein guter Mensch und die Christen sind gar nicht besser als ich. Und deswegen will ich mit denen nichts zu tun haben. So ein Jesus, der die rettet und mich nicht, den brauche ich nicht. Und dann bin ich zu stolz, mich retten zu lassen. Weil Jesus rettet ja auch die, die so minderwertig sind. Die, die so wenig wert sind. Und manche verlassen vielleicht auch die Gemeinde aus genau diesem Grund. Und da ist die Frage, was da das Problem ist. Wisst ihr, dieser Fall in Antiochia, der ist so tragisch. Jesus streckt ihnen die Hand aus. Und sie finden das erstmal interessant. Erstmal wollen sie das machen. Und dann merken sie, dass Jesus die Hand auch ihrem Nachbarn ausstreckt. Dem Ehebrecher, dem Sünder, der Prostituierten. Und dann sagen sie, nee, so eine Hand nehme ich nicht an. Ich bin doch besser als das. Ich bin doch nicht wie die. Wie tragisch. Und deswegen lassen sie sich nicht retten, weil sie so gut sind. Sie sind zu gut, um gerettet zu werden. Paulus sagt es hier ausdrücklich, dass sie verloren sind. Er sagt, euch wurde das Wort Gottes zuerst gesagt. Aber ihr weist es ab. Ihr wendet und das ewige Leben wollt ihr nicht bekommen. Wenn ihr die fragen würdet, wollt ihr das ewige Leben haben? Was würden sie euch sagen? Die würden euch sagen, na klar wollen wir das ewige Leben. Aber praktisch wollen sie es nicht. Weil sie sagen, wenn das ewige Leben bedeutet, mit diesen Sündern in einem Himmel zu sein, dann bin ich nicht dabei. Und dann sagt Paulus, ja, dann seid ihr nicht dabei. Dann könnt ihr euch euren eigenen Himmel machen, so wie er euch gefällt. Aber der wird dann nicht dort bei Jesus sein. Dass hier Paulus sagt, wir wenden uns jetzt an die anderen Völker. Also er sagt, wir wenden uns von euch ab und wir wenden uns den Völkern zu. Das bedeutet nicht, dass es kein Heil mehr für die Juden gibt oder dass sie für immer verworfen wären. Also Paulus schreibt dann selber darüber. Paulus erlebt ja all dieses und er schreibt dann später im Römerbrief und ich will, dass wir uns das durchlesen. Das ist aus dem, ich habe nicht hingeschrieben, aus welchem Kapitel. Das ist aus dem Kapitel 11 und zwar die Verse 1 und 2, dann 13 und dann 25. Und zwar schreibt Paulus an uns, an die Heiden, die wir gerettet sind. Und uns vielleicht überheben könnten über die Juden und sagen, ja, die sind, von denen hat sich das Heil abgewendet. Er sagt, ich frage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Denn zu euch, den Heiden, rede ich. Weil ich der Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen kann und einige von ihnen erretten kann. Also er sagt, ich arbeite bei euch unter den Heiden, weil Gott mich zu euch geschickt hat. Und mein Wunsch ist, dass wenn ihr euch bekehrt, dass mein Volk das sieht und dass sie neidisch werden auf das, was ihr habt. Und dass sie dann sagen, das wollen wir auch haben. Und dass sie dann so gerettet werden. Und dann sagt er im Vers 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also Paulus sagt, es gibt sozusagen ein Zieldatum. Ja, das Volk Israel ist verstockt worden. Aber es gibt ein Zieldatum. Und zwar hat Gott eine Zahl bestimmt. Er hat gesagt, wenn die voll ist, dann, so wenn man das hier liest, wird die Verstockung aufhören, wird Gott das aufheben. Was hindert das Volk, gerettet zu werden? Es ist einfach nur Selbstgerechtigkeit. Es ist einfach nur dieses Gefühl, dass ich besser bin als die anderen und dass ich deswegen nicht auf denen ihre Stufe gestellt werden darf. Auch nicht von Jesus, auch nicht, um gerettet zu werden. Ich habe meinen Stolz, das lasse ich nicht mit mir machen. Bevor sie das Heil mit solchen Sündern teilen, bevor sie mit solchen Sündern auf einer Bank sitzen müssen, dann wollen sie lieber gar nicht gerettet werden. Das ist auf der einen Seite, ist diese Botschaft ein Ärgernis für die Juden, aber auf der anderen Seite, und das ist das, was wir auch sehen, es ist ein Grund zu überwältigender Freude hier für die Heiden. Als diese Menschen das hörten, da freuten sie sich und sie priesen das Wort des Herrn und alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Das Wort des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Ich stelle mir das so vor wie so ein ausgetrocknetes, dürres Land, wo die Erde so aufgerissen ist und Risse hat, weil so lange nicht geregnet hat. Alles ist gelb und verdurstet. Dieses Land dürstet nach dem Regen und genau so sind diese Menschen hier. Die haben so einen Durst nach Jesus, die sind so ausgetrocknet, dass wenn da, wo das Wasser kommt, wo dieser erlösende Regen kommt, da blühen die auf. Wie die Wüste anfängt zu blühen, wenn es regnet. Sie waren so weit weg von Gott, die waren so kaputt, so vertrocknet und ausgetrocknet und fern vom Leben. Und wisst ihr, das Problem war, egal wie sie sich angestrengt haben, es hätte niemals gereicht, weil sie könnten niemals ändern, wer sie sind. Sie würden immer irgendwie Griechen bleiben. Das wäre immer ihre Vergangenheit. So wie sie waren, passten sie nie wirklich dazu. Bis jetzt, bis der Retter zu ihnen gekommen ist. Jetzt waren sie nicht mehr Gläubige zweiter Klasse, sondern jetzt sind sie Kinder und Hausgenossen Gottes. Paulus schreibt es im Epheserbrief, er sagt, ihr seid keine Fremden mehr, nicht mehr geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Ihr gehört zur Familie Gottes. Das schreibt er an die Heiden, an die, die fern waren, an die, die es nicht verdient haben, an die, die sich schämen, in die Gemeinde zu kommen. An die, die niemals dort einen Platz haben, an die, wo man sagt, hey, du hast hier bei uns nichts verloren, an die schreibt er das. Die gehören jetzt zur Familie Gottes. Die haben den Anspruch, dass ihnen alles gehört, dass sie Erben sind. Was für ein Riesenunterschied. Schau mal, und ich glaube, wir sehen jetzt den Unterschied. Schau mal, Paulus predigt eine Predigt und die Reaktion ist so krass unterschiedlich. Auf der einen Seite dieses Volk Israel, zornig, und auf der anderen Seite die Heiden, die sind voller Freude. Also diese Botschaft, und ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, schaut mal, wenn wir uns diese beiden mal vergleichen, wir haben auf der einen Seite die Leute, die sich in der Bibel super auskannten, die wussten alles. Die kannten vieles auswendig, oft mehr als wir heute auswendig kennen, weil die konnten ja nicht lesen, viele von denen. Die mussten dann viel mehr auswendig lernen. Die konnten nicht alle zu Hause die Heiligen Schriften haben. Die mussten viel mehr auswendig lernen. Und das haben sie auch gemacht. Die kannten sich besser im Alten Testament aus, als wir es jemals tun werden. Und sie haben gewartet auf den Messias. Das sind die. Und auf der anderen Seite stehen die Heiden. Die sind aufgewachsen mit griechischen und römischen Göttern, in Ausschweifung, in Götzendienst, die wissen nichts über den wahren Gott, sind gefangen in einer dämonischen Religion. Wer von den beiden kommt eher zum Glauben? Also wer von den beiden wird eher gläubig an Jesus Christus? Die, die auf ihn warten, die alles richtig machen, die so fromm sind? oder die, die so unendlich weit weg sind? Und die Antwort ist, also ich würde eher auf das Volk Israel tippen eigentlich. Sie sind ja scheinbar näher dran, aber es kommt dann am Ende genau andersrum. Und warum ist das so? Also wieso? Und ich glaube, an diesem Beispiel sehen wir, dass es nicht vom Wissen und nicht vom Wollen und nicht von unserer Leistung abhängt, sondern dass die Errettung ist ein Geschenk, das Gott macht. Es ist die Gnade Gottes, damit sich niemand rühmen kann. Aber die Juden, diese Juden, die wollten sich rühmen. Sie fühlten sich besser als die anderen. Sie haben ihr Leben lang Gottes Gesetze gehalten und jetzt sollen diese dahergelaufenen Griechen das mühelos einfach so bekommen, genau den gleichen Lohn, ohne Anstrengung. Das ist nicht richtig. Und deswegen hassten sie die Botschaft der Gnade, die Paulus verkündigt. Im Römer 9, Vers 16 schreibt Paulus genau das. Er sagt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Es liegt nicht daran, wie viel wir wissen und wie viel ein Mensch weiß und wie sehr er sich bemüht und wie richtig er die Dinge tut. Alles Wollen und Laufen, all das, was wir tun können als Menschen, das hilft uns nichts. Sondern nur, wem Gott sich erbarmt. Und das klingt, das ist schockierend. So genauso schockierend war es für die Juden damals. Die haben gesagt, wie kann das sein, dass die Heiden einfach gerettet werden? Die halten sich überhaupt nicht an irgendwelche Gesetze. Das interessiert sie alles nicht. Die wissen nicht mal was. Die lieben Gottes Wort nicht. Wie können die gerettet sein, genauso wie ich? Das geht doch nicht. Jesus selber sagt in Johannes 6, er sagt, es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Ein paar Verse vorher hat Jesus was Ähnliches gesagt. Also er meint es wirklich ernst, todernst. Er sagt, niemand kann von euch zu mir kommen, wenn Gott ihm das nicht gibt. Und ich glaube, das, was Jesus hier sagt, das sehen wir praktisch dort in Antiochia. Es wurde diesen Menschen gegeben. Es wurde ihnen geschenkt. Und deswegen konnten sie zu Gott kommen. Und gleichzeitig ist da die andere Seite, die genau diese Botschaft hasst, diese Botschaft der Gnade. Und die sagen, das kann nicht sein. Meine Leistung muss doch was wert sein. Wir wollen gerettet werden, weil wir das Richtige getan haben. Nicht aus Barmherzigkeit. Wir sind doch keine Bettler. Wir sind gute Menschen. Und das wollen wir, dass du das anerkennst, Jesus. Wir wollen gerettet sein, weil wir uns bemüht haben, dir zu gehorchen, ein ganzes Leben lang. Jesus, wir wollen, dass du das anerkennst und dass du uns deswegen rettest. Deswegen führt bei vielen Menschen die Botschaft der Gnade zur Ablehnung. So war es ja bei Jesus selber. Schaut mal, als Jesus auf dieser Erde war, wer war es denn, der mit Jesus gar nicht klarkam? Waren das die Sünder, die Bösen? Ja, die kamen. Die guten Menschen, die kamen mit Jesus nicht klar. Die, die gut spenden, die den Zehnten geben, die immer fasten, die ihr Leben lang anständig waren, die kamen mit Jesus nicht klar. Wisst ihr, warum nicht? Weil wenn du zu Jesus gekommen bist, dann bist du auf der Bank gesessen am Tisch und neben dir saß die Prostituierte aus dem Dorf. Von der hast du dich ferngehalten, mit der wolltest du nichts zu tun haben. So ein böser, kaputter Mensch. Da saßen die Mörder und Ehebrecher und Diebe. Und die alles, was man sich nur vorstellen kann, falsch gemacht haben. Und du sollst mit denen jetzt in Gemeinschaft sein? Du bist gleich wie die? Das kannst du nicht machen. Und dann haben sie gesagt, Jesus, du bist zu den Sündern und Zöllnern und Prostituierten gekommen. Mit diesen kaputten Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Du bist selber ein Säufer und ein Fresser, so haben sie ihn genannt. Das haben sie ihm vorgeworfen. Es ist interessant. Je besser wir von uns denken, umso weniger bedeutet uns die Gnade. Die Gnade wird uns nur herrlich, wenn wir uns als Sünder erkennen. Je weniger wir von uns halten, umso größer, umso mehr freuen wir uns über die Gnade. Und dann kommt dieser Satz, der schon irgendwie anstößig ist. hier in der Stelle in Apostelgeschichte, das, was wir vorhin gelesen haben, da steht, und alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Ich möchte nicht so viel da rein interpretieren, weil das schon ein umkämpftes Thema ist, aber der Text zwingt uns, glaube ich, schon zu einigen Schlüssen. Also mindestens eine Sache, also mindestens zwei Sachen müssen wir sagen. Und zwar, es gab damals in Antiochia Menschen, die waren zum Glauben bestimmt. Anders können wir diesen Text nicht verstehen. Und diese Menschen, die zum Glauben bestimmt waren, die sind alle gläubig geworden. Das ist das, was dort steht. Und das Zweite, und das ist jetzt eine Schlussfolgerung, der Einzige, der die Macht hat, Menschen zum Glauben zu bestimmen, ist Gott selbst. Also es kann nicht Paulus sein oder sie selber oder so, sondern es muss jemand sie bestimmt haben. Und der Einzige, der das sein kann, ist Gott. Und das Interessante ist, passt ja auch zu den Worten, die Jesus gesagt hat, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Das ist schwer zu verstehen und es ist ein großer Anstoß für uns Menschen. Ich glaube, weil es uns den Stolz bricht, weil es nimmt uns alles, worauf wir stolz sein können, alles, wo wir besser sein können als andere. Nicht wir sind es, die uns retten können, nicht unsere Familienzugehörigkeit, nicht weil wir ein Leben in Reinheit leben, deswegen können wir gerettet werden. Nicht weil wir das Wort Gottes kennen und lehren und weil wir es lieben, das rettet uns. Nicht mal, dass wir uns bemühen um Gott, das rettet uns. Die haben sich auch bemüht, die Juden, aber die waren nicht gerettet. Nicht mal, weil wir die Sünde meiden, sind wir gerettet. Die Juden haben auch die Sünde gemieden. Aber Paulus sagt, ihr wollt das Leben nicht und ihr habt es nicht. Nein, es ist ein reines Gnadengeschenk, das vom Vater durch den Sohn sogar an den unwürdigsten Sünder und den niedrigsten aller Menschen verliehen wird. Ärgert uns das? Da müssen wir uns fragen, warum uns das ärgert. Weil das ist das, was dort steht. Die Juden hassten diese Botschaft. Die haben es gehasst, dass es so lief. Die wollten es nicht. Sie haben dann eine Feindschaft ausgerufen gegen Paulus und haben dann hier im Vers 50 und 51, die Juden hetzten die vornehmen griechischen Frauen, die sich zur Synagoge hielten, auf und die führenden Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Sie zettelten eine Verfolgung an. Und sie vertrieben sie aus der Gegend. Da schüttelten beide den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und sie zogen nach Ikonien weiter. Die Juden machen all ihren Einfluss geltend und sie hetzen die Bevölkerung auf, oder genauer gesagt die Obersten in der Bevölkerung, also die Leiter, die was zu sagen haben. Sie sagen, eine Erlösung, die jeder haben kann, eine Erlösung, die sogar für solche kaputten Menschen ist, die ist nichts wert. Die müssen wir zum Schweigen bringen. Sie versuchen mit aller Macht, diese Botschaft zum Schweigen zu bringen. Und der Hass und die Verfolgung, steht da, die werden so groß, dass Paulus und Barnabas aus der Gegend vertrieben werden. Also die haben dort keinen Platz mehr. Und jetzt, ja, das ist jetzt so etwas traurig, wie das Ganze aufhört. Aber tatsächlich hört es nicht damit auf, sondern Paulus und Barnabas schütteln den Staub ab von ihren Füßen. Ich habe gelesen im Lexikon, dass die Juden oft gemacht haben, wenn sie in einer heidnischen Stadt waren, dass sie die Staub runtergeschüttelt haben von sich, weil der ist ja unrein aus dieser dreckigen Stadt. Den bringt man nicht nach Hause, ins heilige Israel. Und hier machen Paulus und Barnabas genau das. Die sagen, ihr seid schlimmer als die. Ihr, die euch für was Besseres haltet, ihr seid viel schlimmer als die ganzen Gottlosen, weil die lassen sich retten. Und als sie weggehen, Vers 52, die Jünger in Antiochia, also die Gemeinde, die dort entstanden ist, die Jünger in Antiochia aber wurden mit Freude und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist das Ende. Sie hinterlassen eine Gruppe von Gläubigen, eine Gemeinde, die voll mit dem Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist, der sie führt, mit dem sie versiegelt worden sind auf den Tag ihrer Erlösung. Am Tag, als sie gläubig wurden, wurden sie versiegelt mit diesem Heiligen Geist und er ist das Unterpfand, dass er sie bis zum Ende durchtragen wird und dass sie das Erbe wirklich bekommen werden. So steht es im Epheserbrief. Sie sind gerettet, obwohl sie es nicht verdient haben. Und die so viel geleistet haben und sich so viel bemüht haben und alles getan haben, um Gott zu gefallen, die sind verloren. Jesus sagte einmal, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wie viel wurde mir vergeben? Nur wenig? Wenn mir nur wenig vergeben wurde, dann ist es kein Wunder, dass meine Freude klein ist. Oder? Dass meine Liebe zu Jesus und zu den anderen klein ist. Wenn mir nur wenig vergeben wurde, dann ist es kein Wunder, wenn ich an anderen rummecker, wenn ich mich in der Gemeinde umschaue und dann sehe, wie alle die sind so doof und der macht immer so falsche Sachen und die und dann schaue ich auf andere herab, weil mir wurde ja wenig vergeben. Ich halte mich nicht für jemanden, dem viel vergeben werden muss. Wenn mir wenig vergeben wurde, dann schaue ich auf die Menschen herab, die böse und sündig sind. Wenn mir wenig vergeben wurde, dann bin ich den Juden in Antiochia ähnlich. Wenn mir aber viel vergeben wurde, dann sieht mein Leben ganz anders aus. Dann bin ich so dankbar, wenn ich hier durch diese Türen reinlaufen darf. Wenn mir viel vergeben wurde und ich höre ein Lied über die Gnade Gottes, dann jubelt mein Herz, weil ich mich daran erinnere, wie viel mir vergeben wurde. Wenn mir viel vergeben wurde, dann bin ich dankbar, dass ich hier in der Gemeinde sein darf, neben den anderen geretteten Sündern. Wenn mir viel vergeben wurde, dann kann ich nicht auf andere herunterschauen. Dann sehe ich mich selber in meiner Sünde und im Staub meiner Sünde und freue mich so sehr, dass ich trotzdem da sein darf. Wenn mir viel vergeben wurde, freue ich mich über jeden Sünder, der hier in diese Gemeinde reinkommt, egal wie schlimm er ist. Weil mir wurde viel vergeben. Den Jüngern in Antiochia war so viel vergeben worden, sie waren unwürdig und sie durften kommen. Und das hat sie mit dieser riesigen Freude erfüllt. So eine Freude, dass sie fast geplatzt sind. Da stand ja vorhin, in der ganzen Gegend wurde das bekannt, diese Botschaft von Jesus. Das war die Ernte in Antiochia. Der Heilige Geist hat sein Werk mit diesen Menschen begonnen. Und der es begonnen hat, der wird es zu Ende führen. Lasst uns beten und nach dem Gebet das Lied singen. Die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Preist den Herrn, die Gnade ist mehr als unsere Sünden. Ich wünsche mir, dass wir uns darüber freuen. Amen.